Montag ist Schontag, also bei einigen Leuten, aber bei uns sicherlich nicht hier bei Kreisab. Ich begrüße euch wieder zur nächsten Ausgabe. Episode 154 steht auf dem Programm. Am Wochenende war einiges los in der DKB Handball-Bundesliga, worüber wir sprechen können. Gestern empfing der THW Kiel den SC Magdeburg, der seit Ewigkeiten nicht verloren hatte. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar-Löwen. Und ich bin nach Minden gefahren, um mir das Mühlenkreis-Derby anzusehen. Und dort habe ich dann danach noch gesprochen, gemeinsam mit Sören Südmeier, der aus Verletzungsgründen leider nicht mitspielen konnte, und mit Nils Thorbrügge, dessen Mannschaft ein Comeback in der zweiten Halbzeit dann doch versäumt hat. Und im Interview der Woche begrüße ich Gregor Teicher, das ist der Moderator der Sky-Konferenz. Bin schon gespannt, was er zu erzählen hat, aber zunächst sage ich Hallo an Stefan Flom von der Handballwoche. Moin, moin.
Hallo Sascha.
Ich habe es gerade gesagt, Kiel gegen Magdeburg ist eines der Spiele, über das wir sprechen werden. Das tun wir direkt zu Beginn. Und ja, ich habe die erste Halbzeit gesehen. Da lief nebenbei, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich ja vorher in Minden in der Halle war und vorher anreisen musste, dann noch das Volleyballfinale. Übrigens Glückwunsch an die deutsche Volleyballnationalmannschaft. Ein bisschen schade, dass das irgendwie so gar keiner mitbekommt. Silbermedaille gewonnen,
Ich
Vize-Europameister
hab's
gewonnen.
gesehen.
Ja, kann
Ich
man
hab's
ruhig
gesehen.
mal erwähnen an der Stelle, auch wenn wir eine Handballsendung sind. Also, da habe ich gedacht, ja, ist ja Wahnsinn. Der SC Magdeburg, der spielt das perfekte Spiel.
Ja, also es war, wie die Magdeburger angefangen haben, das war wirklich à la Bonheur. Da hat man gemerkt, dass sie diese 21 ungeschlagenen Bundesligaspiele in Serie im Rücken haben und eben auch keine Angst haben, in der Sparkassenarena mit breiter Brust aufzutreten. Also wirklich ganz, ganz große Klasse. Und ich habe heute Morgen noch ein Zitat von Alfred Gislason gelesen, der meinte, dass es schon ein komisches Gefühl sei, die Platte als Sieger zu verlassen, wenn man 40 Minuten lang die schlechtere Mannschaft gewesen ist.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also der SCM wirklich sehr, sehr gut gespielt. Überragendes Tempospiel. Die haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Musche und Weber auf den Außenpositionen gut in Wurfsituationen gebracht. Dann haben sie noch mit Damgard einen aus dem Rückraum, der super abschließen kann. Auf der anderen Seite Christiansen sehr ruhig und bedacht und mit Bessiak und Musa da diese Kombination Spielmacher-Kreisläufer. Also ich hatte am Magdeburger Spiel bis zur Pause eigentlich nichts auszusetzen. Vielleicht defensiv nicht ganz so stabil gewesen, aber im Positionsangriff des THW Kiel fand ich auch da haben sie teilweise herausragend gut gedeckt. Nicht über die ganze Halbzeit, aber Kiel hat eigentlich dann viel gemacht über Rune Dahmke, zumindest in den
Ja.
ersten 30 Minuten, und sonst war es schwierig.
Es war extrem schwierig. Was dann schon ein bisschen was gebracht hatte, allerdings mit Verzögerung, war der Wechsel von Niklas Landin auf Andreas Wolf im THW-Tor. Aber dessen ungeachtet hat Magdeburg ja auch noch nach der Pause zugelegt und hat in der 35. Minute mit 6 Toren, meine ich, geführt. Und da musste man schon Angst haben. Und auch da, das hatte Alfred Gislason gestern dann nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky gesagt, als er meinte, dass er in dieser Phase gedacht hätte, wenn wir jetzt nicht mal langsam anfangen, uns in der Abwehr zu bewegen, dann geht die ganze Geschichte böse aus.
Das klingt so einfach, dass sie sich dann anfangen, in der Abwehr zu bewegen und auf einmal kippt das Spiel.
Nein, das ist es ja nicht gewesen. Also sie haben auf jeden Fall kompakter gestanden. Der Mittelblock hat sich gesteigert. Man hatte auch in der ersten Halbzeit schon das Gefühl, und das kam auch so in den Auszeiten, wenn man reinhörte bei Bennett Wiegert, dass der SCM schon probiert hat, den Sebastian Firnhaber zu attackieren im Mittelblock. Der junge Bursche hat ja in der letzten Saison überwiegend noch beim TSV Altenholz in der dritten Liga gespielt und ist durch die Verletzung von, jetzt muss ich wieder aufpassen, René Tofthansen, alternativlos im Innenblock ja derzeit. Auch der hat sich gefangen nach einer gewissen Zeit und das gab dann dem gesamten Innenblock mehr Stabilität. Und mit dieser Stabilität steigerte sich Andreas Wolf im Tor und so ging es dann peu à peu, Schritt für Schritt. Und naja, wenn der THW ins Rollen kommt mit den 10.285 Zuschauern in der Sparkassenarena am Rücken, dann gibt es auch kein Halten mehr.
Wo hast du dein privates Konto?
Inwiefern?
Nee, ich wollte gerade nur das mit der Sparkasse nochmal
Ach so,
herausstellen, aber die sind kein
von der
Sponsor bei
Sparkasse.
uns. Nee, Spaß
Der
beiseite.
Sparkasse ist
Also, du
Sponsor.
hast gerade da ein paar
Sponsor
Punkte
von
schon
mir.
angesprochen. Übrigens fand ich gerade in der ersten Halbzeit, hat man ein bisschen gemerkt, weil halt der SCM da so gut gedeckt hat, dass Miha Sarabets gegen diese Defensive seine Probleme hatte.
Ja, ich meine, Miha Sarabec ist nun nicht auch der Brocken, der 1 gegen 1 gehen kann, wie meinetwegen Nikola Karabatic, ne? Sondern der braucht eben auch schon ein bisschen Platz auf jeden Fall und der ist eben von der SCM-Defensive nicht gestattet worden.
Ich fand, dass dann auch Nikola Bielik nochmal ordentlich Schwung gegeben hat, der für Lukas Nilsson reinkam in der zweiten Halbzeit. War auch ein wichtiger Wechsel beim THW.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Also das ist, aber das hatte sich ja schon in der vergangenen Saison angedeutet, dass Nikola Bilic tatsächlich von den Young Guns beim THW schon den größten Schritt in seiner Entwicklung getan hat.
Eben hast du ganz kurz angedeutet, Andreas Wolf ist mit Verzögerung ins Spiel gekommen und dann aber gerade im zweiten Durchgang hat er viele, viele Bälle weggenommen, auch zwei, drei freie Bälle weggenommen und eine ganz, ganz tragende Rolle gespielt. Genau die, die er ja gerne spielen möchte.
Ja, und die ihm ja auch zu Pass kommt. Und Alfred Gislason wird es sicherlich auch ermöglichen, ihm diese Spiele zu geben. Ich meine, es ist, machen wir uns nichts vor, das ist immer auch ein Bauchgefühl. Und es hätte ja auch genauso gut andersrum sein können, dass Wolf anfängt, nichts zu fassen kriegt, Landin reinkommt und sich steigert. Ich meine, dafür hat der THW wohl eben eins der, oder wenn nicht das beste Torhütergespann der Welt.
Davon ist meiner Meinung nach aktuell zumindest auszugehen. Ja, also was nehmen wir denn jetzt als Fazit mit aus diesem Spiel?
Ich glaube, dass das Fazit auch lauten kann, dass die Bundesliga-Saison tatsächlich spannend ist oder spannend wird wie nie. Denn auch wenn der THW jetzt ungeschlagen ist und die Magdeburger Serie durchbrochen hat, der Auftritt des SC Magdeburg macht Lust auf mehr und kann auch im Verlauf der Saison noch für große Spannung sorgen. Und wir kommen ja gleich zum anderen Spiel, wo sich auch die Top-Favoriten schon die Punkte klauen, beziehungsweise Flensburg ja nach dem bösen Erwachen in Hannover wieder zurückgekommen ist. Also ich glaube wirklich, dass wir eine ganz, ganz lange, spannende Saison 2017, 2018 erleben werden.
Findest du das übrigens gut, dass wir jetzt schon so viele Top-Spiele zu Beginn der Saison haben, oder liegt das halt einfach daran, dass die Liga in der Spitze so eng ist?
Ja, es liegt daran, dass die Liga so eng ist, aber diese Ballung an Spitzenspielen hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Ich habe jetzt recherchiert, wann die SG Flensburg-Handewitt zuletzt mit 2-4 Punkten gestartet war. Das war übrigens in der Saison 1997, 98, unter anderem mit einer Niederlage gegen die SG Wallau-Massenheim.
Oh.
Und da waren auch ganz früh schon Spiele Flensburg gegen Kiel oder Kiel dann auch gegen Magdeburg oder Kiel Rhein-Neckar-Löwen. Also das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Aber wir haben eben in der Tat ja jetzt mit den Füchsen Berlin, die ihr erstes Saisonspiel gemacht haben, mit Melsungen, an die ich immer noch glaube, auch wenn jetzt der Ausfall von Philipp Weber sehr schwer wiegt.
Philipp Müller in dem Fall.
Philipp Müller, ja genau, nicht Weber, Wahnsinn. Und eben den üblichen drei Top-Verdächtigen eine unwahrscheinlich breite Spitze.
Also, ich bin jetzt schon völlig im Handballfieber, kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil das macht richtig Spaß, dass man sich auch diese einzelnen Spiele raussuchen kann, die vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen. Und ich nehme viel auf und gucke viel hinterher. Super, großartig.
Ja.
Und dann kommen wir auch zum zweiten Spiel schon an dieser Stelle. SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar-Löwen 27-22. Flensburg stand aus meiner Sicht vor der Partie gehörig unter Druck. Wie sind Sie deiner Meinung nach damit umgegangen?
Ich meine, es war Matthias Andersson oder Rasmus Lauge, die auch sagten, dass die Aufarbeitung der Pleite in Hannover schon in Hannover begonnen hatte. Dass die wohl noch in der Halle sich zusammengesetzt haben und geguckt haben, was ist da in die Grütze gegangen und was müssen wir anders machen, um eben gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu bestehen. Und das Ergebnis war klar, ne? Es musste eine vernünftige Deckung her. In der ersten Halbzeit in Hannover 20 Tore zu kassieren, das ging ja nun überhaupt nicht. Und Matthias Andersson, den hat das, glaube ich, auch in seinem Ego extremst gestört, so viele Dinger gekriegt zu haben. Und das Ergebnis waren dann 9 Tore von den Rhein-Neckar-Löwen zur Halbzeit. Und das war mit der Grundstein zum Sieg.
Ja, das war sowieso sehr interessant. Der THW kassiert gestern extrem viele Tore in der ersten Halbzeit gegen Magdeburg und Flensburg passiert sehr, sehr Ähnliches in Hannover. Welchen Grund findest du dafür eigentlich? Ist das die falsche Einstellung, taktisch oder mental zu Beginn einer Partie?
Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht
Oh, das
und
ist
finde ich
skandalös.
auch schwierig zu beurteilen, weil ich glaube, das passiert einfach mitunter. Und wer das Spiel gegen Flensburg in Hannover gesehen hat, da hat bei Hannover ja alles geklappt. Die konnten ja machen, was sie wollten und die Bälle flogen ins Tor. Solche Spiele hat man als angreifende Mannschaft und solche Spiele hat man eben auch als verteidigende Mannschaft, wo dann hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß oder an der Hand in der Fall.
Kommen wir genauer auf den Spielverlauf zu sprechen. Flensburg schlägt die Löwen eben mit 27-22. Ich fand gerade in der ersten Halbzeit erschreckend, wie viele Fehler die Löwen produziert haben. Das kennt man eigentlich von denen überhaupt gar nicht.
Nee, das war auch in der Tat auffällig. Und was eben auch auffiel, dass das Fehlen von Kim Ekdal-Duryea extrem deutlich zutage getreten ist. Ne? Weil der Mats Mensah Larsen da auch nichts auf die Kette gekriegt hat. Überraschend für mich, dass auch Alexander Pettersson auf halb rechts geschwächelt hatte. Aber wie gesagt, solche Tage erwischt man halt. Ne? Obwohl Nikola Jakobsen ja wohl eigentlich im Großen und Ganzen mit dem Spiel sehr zufrieden gewesen ist. Natürlich nicht mit dem Endergebnis und mit den Phasen 5 Minuten vor und 5 Minuten nach der Pause, wo Flensburg ja auch den siebten Feldspieler der Löwen extrem bestraft hat. Das war ja im Mai, als die Löwen ihr entscheidendes Spiel in Flensburg gewonnen haben, um zum zweiten Mal Meister zu werden, weil der siebte Feldspieler noch das Maß aller Dinge mit denen die Mannheimer in Flensburg die Weichen auf Sieg gestellt haben. Und das ging diesmal nun kolossal nach hinten los, als erst Matthias Andersson, dann mit der Schlusssirene, allerdings umstritten, ja Rasmus Lauge und unmittelbar nach der Pause Lasse Svahn eben diese Empty Net Goals gemacht haben.
Du hast jetzt gerade einen Spieler erwähnt, auf den ich gerne genauer eingehen möchte. Hast du eine Ahnung, um wen es sich handelt?
Sag mal den Verein.
Herr Rhein-Neckar-Löwen.
Herr Larsen.
Ja, es ist in der Tat so. Ich möchte mich nicht auf ihn einschießen, das möchte ich direkt vorweg sagen. Aber man sieht den Niveauunterschied zwischen ihm und Kim Ekdal-Duré sehr, sehr deutlich, finde ich. Und das ist doch so ein Spiel gewesen, wo er die beste Gelegenheit hatte, endlich mal zu zeigen, wie gut er wirklich ist. Oder ist er gar nicht so gut?
Er ist offensichtlich kein Kim Ekdal-Duryea, obwohl du so einen Spieler natürlich auch. Der wächst nicht auf Bäumen. Also was der Ekdal-Duryea gespielt hat mit dieser Unbekümmertheit, mit diesem ständigen Lachen. Ich glaube nicht, dass ich ihn schon mal irgendwie mit schlechter Laune erlebt hätte. Dagegen anzukommen ist für einen Mats Mensah Larsen natürlich auch extrem schwer. Ich glaube schon, dass er ein Spieler auf absolutem Top-Niveau ist, aber eben nicht einer, der das Heft des Handelns dann eben so in die Hand nimmt, wie es auch ein Kim Ekdal-Duryea gemacht hat, im Zusammenspiel mit Andy Schmid.
Formulieren wir es mal so: Er ist kein Spieler, der den Unterschied macht.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Ja, er sah auch in der Abwehr einige Male nicht gut aus gegen Holger Glandorf in den 1 gegen 1 Situationen, lag aber auch daran, dass die Löwen häufig 5-1 gedeckt haben und dann natürlich da sehr
Genau.
viel Platz war für einen sehr beweglichen Holger Glandorf.
Ja, und ich meine, wenn sich der Schlangenmensch da durchwurstelt und mit diesem extrem schnellen ersten Schritt, und er ist ja dann meistens, glaube ich, zur Hand gegangen. Und wenn dann natürlich der Vorgezogene den Weg nicht mehr zustellt, dann sieht eigentlich jeder Abwehrspieler relativ alt aus.
Glaubst du, es hat eine Rolle gespielt, dass so ein extremer Führungsspieler wie Gudjon Vallo Sigurdsson nicht mit dabei sein konnte?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da bin ich der Meinung, dass die Rolle von Gudjon Vallo Sigurdsson auch ein bisschen überschätzt wird. Sicherlich ist er ein Führungsspieler, aber er hat, glaube ich, auch Spiele schon gehabt, wo er auch die linke Außenbahn rauf und runter gelaufen ist, ohne großartig ins Spielgeschehen einzugreifen. Und nur mit Präsenz kann man sowas auch nicht lösen. Die absolute Führungsfigur ist und bleibt Andy Schmid bei den Löwen.
Es ist, das haben wir in den letzten Jahren ja auch immer schon angesprochen, sehr viel abhängig von Andy Schmid. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Mats Mensah Larsen da ja mal so richtig über sich hinauswächst und zeigt, welches Potenzial er hat. Aber ich tue mich schwer, ihn zu einem absoluten Spitzenspieler zu deklarieren. Deswegen müssen wir vielleicht diese Saison mal komplett
Ja, aber
abwarten, ne?
er ist Olympiasieger, ne? Ich glaube, das haben wir beide noch nicht geschafft und werden wir auch nicht
Ja,
mehr
aber
schaffen.
Weltmeister sind wir, ne?
Ja, gut. Aber auch da muss man ja, naja, wir hüllen den Mantel des Schweigens über unsere Weltmeisterschaft.
Naja. Teuer erkauft. Also, konzentrieren wir uns auf die Tabelle und schauen mal ein wenig, wie es da aussieht. Ist noch ein wenig verzerrt, weil beispielsweise die Füchse Berlin erst ein Spiel absolviert haben. Es gibt ein paar Mannschaften, wie zum Beispiel die Spitzenreiter aus Kiel und Hannover, die erst zwei Spiele absolviert haben. Auch Göppingen, Stuttgart, Erlangen und die Rhein-Neckar-Löwen, die aktuell nur auf Platz 14 liegen, haben ein Spiel weniger ausgetragen als die gesamte Konkurrenz. Unten in der Tabelle ist es relativ eindeutig. Die drei Aufsteiger, alle drei Spiele verloren bisher.
Ja, obwohl man sagen muss, dass Hüttenberg sich jetzt zweimal in Serie wirklich teuer verkauft hat. Also die hätten auch gegen Melsungen, glaube ich, durchaus was reißen können. Aber es ist schon klar, dass, also meiner Meinung nach klar, dass sich die beiden Absteiger eben aus diesen drei Clubs herauskristallisieren werden, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass Nettelstedt gefestigter wäre. Und von daher, aber da wirst du ja dann gleich noch sicherlich auch mit deinen Interviewpartnern näher drauf eingehen. Ich hatte Nettelstedt eigentlich im Mühlenkreis-Derby tatsächlich eher vorne gesehen.
Genau, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Zunächst aber nochmal eine Übersicht. Gummersbach mit einem ganz, ganz wichtigen Erfolg, finde ich
Ja.
zumindest zu Hause, gegen Frisch auf Göppingen 28-27 gewonnen. Hüttenberg gegen Melsungen eben mit diesem Resultat zu Hause verloren. Stuttgart verliert mit 29-31 gegen den HC Erlangen. Hätte ich irgendwie auch nicht gedacht. Die Erlanger kamen von der Heimniederlage gegen Lemgo und Stuttgart hatte zuletzt Melsungen geschlagen. Dann Lemgo mit einem Heimsieg gegen Leipzig, sehr überzeugend, 33-29 nach einem Eintore-Rückstand zur Pause. Wir haben gesprochen über Flensburg gegen Rhein-Neckar-Löwen und Kiel gegen Magdeburg. Die Berliner mit ihrem Auftaktsieg 31-24 gegen die Eulen aus Ludwigshafen und Hannover gewinnt mit 3 zu Hause gegen die HSG Wetzlar. Madrid ebenfalls einen Pausenrückstand. Ja, dann haben wir noch kurz eine Information, was alle Fans des Frauenhandballs und der Champions League angeht, denn da habt ihr von der Handballwoche was vorbereitet.
Ja, genau. Also das Wochenende stand jetzt ganz im Zeichen der Frauen, sicherlich auch mit dem Supercup. Und in der am Dienstag erscheinenden Ausgabe der Handballwoche können dann sich alle auf die große Saisonvorschau der Frauenbundesliga freuen. Und in dieser Woche geht es dann los mit der Champions League. Da wird das Sonderheft am 12. September erscheinen mit allen Clubs und allen Infos rund um die Champions League.
Da freue ich mich drauf. Ich liebe das ja, solche Zahlen und Statistiken. Da ist bei euch ja auch immer einiges zu finden. Übrigens, was die Champions League angeht, der Sporting Club de Portugal, wie er offiziell heißt, bei uns bekannt unter Sporting Lissabon, hat sich qualifiziert für die Gruppenphase der Champions League mit einem Tor gewonnen
Nach Verlängerung, ne?
gegen Alpla Hart aus Österreich, aus Vorarlberg. Die haben es also ganz knapp nicht geschafft und
Ja.
müssen dann, glaube ich, jetzt im EHF Cup ran, wenn ich richtig informiert bin. Und die SG BBM Bietigheim hat den Supercup bei den Frauen gewonnen gegen den Buxtehuder SV, konnte sich
Genau.
damit also revanchieren für die Niederlage im DHB-Pokal Final Four. Dann soll es das gewesen sein für diesen Teil der Sendung. Jetzt kommt gleich mein Doppelinterview mit Sören Südmeier von GWD Minden und Nils Torbrügge vom TuS Nettelstedt Lübbecke. Und dann gibt es nochmal eine kurze Pause und dann das Interview der Woche. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ich hatte es ja angekündigt, ich bin nach Minden gereist, nach Ostwestfalen, um mir das Mühlenkreis-Derby anzusehen. Und erstmal herzlichen Dank an meine beiden Gäste, die in der Vorschau-Sendung ja schon mit dabei gewesen sind, nämlich Sören Südmeier von GWD Minden und Nils Torbrügge vom TuS Nettelstedt Lübbecke, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt. Wir wussten ja vorher nicht, wie es ausgeht. Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Zunächst mal aber an dich, Sören, die Frage, du konntest nicht mitwirken. Was genau hast du? Du hast dich nämlich zuletzt verletzt.
Genau, im Training habe ich mir leider einen Sehneneinriss im Bauch oder an der Rippe zugezogen. Ja, konnte in Wetzlar schon nicht spielen, habe dann noch ein bisschen Abwehr gemacht. Hier habe ich mich auch noch zur Verfügung gestellt, falls Not am Mann war, war aber zum Glück nicht. Ja, muss jetzt 4 bis 6 Wochen circa aussetzen und dann hoffentlich wieder angreifen.
Ist das für dich dann so ein bittersüßer Erfolg heute?
Ich freue mich natürlich, dass wir die Punkte geholt haben, dass wir den Derby-Sieg geholt haben, aber ich hätte unglaublich gerne mitgespielt. Ich hätte gerne ein Spiel getauscht und dafür hier mitgespielt, aber es ist leider nicht zu ändern.
Nils, kommen wir ein bisschen zum Spielverlauf. Ihr seid schwach gestartet. Habt ihr da schon das Spiel verloren in der ersten Halbzeit, vielleicht in der ersten Viertelstunde?
Ja, wir sind katastrophal gestartet. 13-6 zur Halbzeit. Wir hatten keinen Druck aufs Tor, kein schnelles Spiel, schlechte Abschlüsse. Es waren nur gerade 13 Gegentore, aber eigentlich waren wir in der Abwehr auch nicht wirklich griffig da. Ja, zweite Halbzeit, das haben wir dann nochmal geändert. Ich glaube, da waren wir dann da, auf ein Tor ran. Hatten dann 2 oder 3 Angriffe, die wir versucht wieder auszugleichen. Da dann ein bisschen mit Pech und Latten, Pfostentreffern. Leider nicht mehr aufs Unentschieden rangekommen und dann gewinnt Minden das Ding am Ende.
Mein Gefühl war, macht ihr das Unentschieden, dreht ihr das noch? Wie hast du es auf dem Spielfeld empfunden?
Ja, genau so ist es. War mein Gefühl auch. Also ich glaube, zweite Halbzeit waren wir hier dominant, da war die Halle leise. Wir hätten einen überragenden Torhüter mit Joel. Ja, hätten wir das Ding auf Unentschieden, vielleicht plus eins für uns. Ich glaube, dann ist es natürlich auch schwer für eine Mannschaft, die mit 7 Toren führt, das Ding dann nochmal ja, mental umzubiegen. Gut, so am Ende kann man nicht sagen, dass Minden unverdient gewonnen hat. Ja, von daher Glückwunsch an Minden. Gute Besserung an Südi. Und ich hätte natürlich gern gegen ihn gespielt, aber leider Gottes war er ja nicht dabei.
Jetzt muss ich da natürlich nochmal nachhaken, weil du ja selber in diesem Trikot auch gespielt hast. Ja, wir haben in der Vorschau-Sendung intensiv darüber gesprochen, was dieses Spiel bedeutet für euch persönlich. Du hast dieses Trikot getragen, dieses GWD-Minden-Trikot und kommst dann hier in die Halle. Ich habe das eben auch gesehen, du warst bei diesem Fantreff da unten im Keller und alle wollen irgendwie Fotos machen mit dir. Wo ist denn diese Rivalität hin?
Ja, diese Rivalität ist natürlich schwierig, wenn man 8 Jahre hier gespielt hat. Vor mir gab es eigentlich nur ein bzw. 2 andere Spieler, die gewechselt haben. Und da sind dann die Fangruppierungen wirklich auch noch aggressiv drauf losgegangen. Zum Glück ist das jetzt nicht mehr so. Ja, ich glaube, diese Fangruppierungen, die haben auch Hallenverbote. Also diese krasse Eskalation in der Halle und um die Halle gibt es nicht mehr. Dass die Mindener Fans mich trotzdem hier so nett aufnehmen, das ist natürlich schön. Ja, ich habe ihnen nichts getan, sie mir auch nicht. Ich muss meinen Job nachgehen und wenn das dann halt mal woanders ist, ist es woanders. Und ich denke mal, in Lübbecke wird es genauso sein. Ja, nichtsdestotrotz war, glaube ich, gute Stimmung hier. Ich war nicht ganz ausverkauft, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das wird in Lübbecke besser, Südi. Ja, okay. Ja, aber ich glaube schon, dass es natürlich ein spektakuläres Spiel war. Also wenn man die erste Halbzeit mit 7 hinten liegt, gibt es nicht oft, dass man das Ding nochmal so fast dreht. Ja.
Also du hast gerade gesagt, in Nettelstedt gibt es ja auch eine kleinere Halle, für die, die es nicht gehört haben. Sprechen wir nochmal über die Partie heute im Speziellen. Was habt ihr aus deiner Sicht so gut gemacht, gerade in den ersten 30 Minuten?
Na, ich denke, wir waren von Anfang an da, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, haben konsequent unsere Chancen ausgespielt. Hinten haben wir uns genau an den Plan gehalten. Wir wollten nicht offensiv rausgehen. Sie haben nicht jetzt den typischen Shooter in ihren Reihen. Das haben wir sehr gut gemacht und umgesetzt. Was dann in der zweiten Halbzeit allerdings gar nicht mehr geklappt hat. Und so wurde es dann halt nochmal spannend, weil Lübeck hat nicht aufgegeben. Das war uns auch klar. Und wir haben dann nicht mehr uns wirklich an den Plan gehalten.
Ist vielleicht für dich, der draußen gesessen hat und nicht mitspielen konnte, heute ein bisschen schwer zu beurteilen. Aber mein Gefühl war so ein klein wenig, euch ist die Luft ausgegangen?
Die Luft nicht unbedingt. Wir hatten genug Wechselmöglichkeiten, die wir auch ausgenutzt haben. Aber die Abwehr stand besser von Lübeck. Wir haben nicht mehr so konsequent abgeschlossen. Torwartwechsel hat sie sehr nach vorne gebracht. Und dann wird es halt nochmal knapp. Also so ist Handball. Das geht schnell.
Sören hat es auch gerade ein bisschen angedeutet in der ersten Halbzeit, weil ihr keinen so klassischen Shooter habt, ist es euch schwer gefallen. Fehlt euch diese Durchschlagskraft im Rückraum generell einfach?
Ja, natürlich schön, wenn wir jemanden hätten wie Christopher Rambo, der von 12 Metern ein Tor machen kann. Wir haben das ansatzweise mit Marko Bagaric, für ihn ist es natürlich das erste Jahr hier in der Bundesliga. Er muss sich ein bisschen ans Umfeld gewöhnen, an die Härte gewöhnen. Der zeigt gute Ansätze im Training, aber leider hat das bisher noch nicht im Spiel gezeigt. Ja, dass wir nicht diese Durchschlagskraft haben, das wissen wir. So war die Kaderplanung, das war letztes Jahr auch schon so in der zweiten Liga, dass wir das spielerisch lösen müssen und mit einer guten Abwehr und einem schnellen Spiel. Ja, wenn das nicht in den Möglichkeiten drin ist, in den finanziellen, dann ist es so und dann müssen wir damit das Beste draus machen einfach.
Was hat denn der Trainer in der Halbzeit zu euch gesagt, was ihr taktisch ändern müsst? Ist er sehr laut geworden?
Ja, also viel Inhalt gab es da nicht. Es war kurz und knackig. Und was soll er auch sagen? Ich meine, erste Halbzeit, das war kein Handballspiel. Er hat uns daran erinnert, dass wir wieder Handball spielen sollen. Da gab es wenig taktische Informationen, sondern eher die Frage, sich zu zeigen, war dann da eher das Ding. Also die Ehre wurde ein bisschen appelliert. Ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt, zweite Halbzeit. Also wenn ich mir so ein paar Gesichter angeguckt habe, als wir auf einem wieder dran waren, da habe ich schon geglaubt eigentlich, wir können es nochmal kneten. Aber leider nicht.
Für viele bei euch war es ja auch das erste Derby. Das muss man ja auch dazu sagen. Bist du da teilweise nochmal mit den Jungs irgendwie ins Gespräch gegangen und hast gesagt, ihr müsst das locker angehen, sonst verkrampft ihr total, wie das vielleicht auch in der ersten Halbzeit ein bisschen der Fall war?
Vielleicht hätte man das machen müssen. Ich habe den Jungs eher Feuer unterm Arsch gemacht, dass sie hier Gas geben müssen. Ja, für viele Jungs war das erste Derby heute, aber auch das dritte Bundesligaspiel. 50% unserer Mannschaft waren gute Zweitligaspieler über Jahre, aber haben heute ihr drittes Erstligaspiel heute gemacht. Und das ist genau das Ding eigentlich, wo unsere Mannschaft momentan in Stocken gerät. Die beiden Auftaktniederlagen waren hoch, da wurde sich viel Gedanken gemacht. Wir gehen hier ohne Mut heute in die erste Halbzeit rein. Kommen dann zweite Halbzeit, die waren in Kiel auch schon ähnlich wie diese. Ja, wir müssen von Anfang an da sein, nur so gewinnst du in der ersten Liga. Von daher ein bisschen Ruhe und Zeit mit unserer Mannschaft, das wissen auch eigentlich alle Verantwortlichen im Umfeld und dann sollte es wohl was werden mit den Punkten in den nächsten Spielen.
Ihr hattet auch nicht die leichtesten Gegner zum Auftakt, muss man auch dazu sagen. Und bei euch ist es so, 3-3 Punkte nach 3 Spielen. Ich will nicht sagen, das hättet ihr vorher auf jeden Fall unterschrieben, denn Leipzig kann man zu Hause in der Theorie auch schlagen, aber es ist ein guter Start für euch.
Ja, man hat sich natürlich auch Gedanken vorher gemacht. Das Auftaktprogramm von uns ist vieles möglich, aber es kann auch schnell nach hinten losgehen. Ich denke, wir sind sehr zufrieden mit den 3-3 Punkten, die wir jetzt haben. Das haben wir uns gewünscht und jetzt geht der Blick nach vorne und schauen, was noch möglich ist.
Ihr seid 3 Punkte erstmal vom ärgsten Rivalen weg und natürlich auch vom letzten Tabellenplatz. Das ist das ganz Entscheidende. Die Löwen sind der nächste Kontrahent. Da wird es schwer, was zu holen.
Ja, da heute waren wir ja Favorit im Spiel. Da sind wir ja klare Außenseiter.
Ich muss das übrigens sagen, weil man kann es ja nicht sehen, aber hier ist immer ständig so ein Augenzwinkern hin und her zwischen den beiden.
Naja, also da können wir befreit aufspielen. Ich denke, wir wollen den Schwung auf jeden Fall mitnehmen, den wir jetzt uns in Wetzlar schon geholt haben. Jetzt hier im Derby, wer weiß, vielleicht unterschätzen sie uns und dann ist auch da was möglich.
Wenn man mit 0-6 Punkten in die Saison gestartet ist, ist Hannover zu Hause ein ganz fieser Gegner, finde ich zumindest.
Definitiv. Wir haben gerade Flensburg geschlagen, wir hatten sie im Pokal. Haben 17-10 geführt und haben einen 7-Tore-Vorsprung verspielt, leider Gottes. Aber wir wissen eigentlich, wie man gegen sie spielt. Dass sie natürlich mit ihren Verstärkungen eine ganz andere Mannschaft sind dieses Jahr, als sie die letzte Rückrunde gespielt haben, muss jedem klar sein. Wir spielen zu Hause und wir müssen von Anfang an da sein und gucken, was geht. Wenn es am Ende eine knappe Niederlage ist, muss man damit vermutlich leben können. Aber wir wollen natürlich versuchen, Punkte zu holen, weil umso länger wir keine Punkte sammeln, umso mehr geschwindet ja eigentlich auch unser Selbstvertrauen. Das wollen wir nicht.
Empfindest du das als Vorteil zu wissen, man hat gegen die mal 7 Tore geführt jetzt in dem Pokal oder als Nachteil, dass man das vergeigt hat dann noch?
Beides, ne? Und es wiegt sich genau gleich auf.
Gut, wunderbar. Dann danke ich euch, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt.
Ihr dürft jetzt ab unter die Dusche und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht zum Derby in der Rückrunde nochmal wieder und dann gucken wir mal, ob es beim TuS Nettelstedt-Lübeck ein bisschen besser aussieht in der Tabelle und GWD Minden den Klassenhalt vielleicht schon längst klar gemacht hat. Vielleicht gibt es da ein bisschen Nachbarschaftshilfe, obwohl das darf ich hier, glaube ich, nicht laut sagen. Und dann gibt es jetzt gleich das Interview der Woche.
Wir kommen zum Interview der Woche und bevor wir durchstarten mit dem Gespräch mit meinem Gast Gregor Teicher von Sky Sport Deutschland, möchte ich kurz noch darauf hinweisen, eben im Interview mit Sören Südmeier und Nils Thorbrügge habe ich davon gesprochen, dass GWD eventuell im Rückspiel des Derbys den Klassenerhalt schon sicher hat und dann haben die beiden mir hinterher gesagt, wir spielen im Februar schon wieder gegeneinander. Das wäre natürlich dann schon bemerkenswert, wenn GWD dann bereits den Klassenerhalt gesichert hätte, aber ich habe gedacht, manchmal ist das ja so, wenn man zu Saisonbeginn gegeneinander spielt, spielt man oft wieder am Saisonende gegeneinander, aber diesmal scheint das ein bisschen anders zu sein und dementsprechend ist das natürlich absoluter Blödsinn gewesen, was ich da erzählt habe, das wollte ich kurz noch dazu erwähnt haben. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, wen ich im Interview der Woche begrüßen werde und ich sage Hallo an Gregor Teicher. Hallo Gregor.
Hallo Sascha, jetzt hast du einen gefunden, der Blödsinn erzählt, das bin ich dann jetzt.
Aber ja, wunderbar. Da freue ich mich, dass du zugesagt hast. Es ist ganz interessant, was du ja jetzt machst. Du moderierst die Sky-Konferenz, aber dazu später mehr. Wir haben festgestellt, wir kommen aus der gleichen Ecke des Landes.
Richtig, du bist ja aus Solingen. Ich habe meine ganze Kindheit, Jugend und auch die ersten Jahre Senioren in Langenfeld gespielt, also bei der SG Langenfeld. Gerade ja aus der dritten Liga abgestiegen, waren vergangenes Jahr deutscher Amateurpokalsieger und von daher kenne ich sehr viele Hallen in Solingen sehr gut, weil ich da jedes Wochenende hinjückeln musste. Es gibt ja zig Vereine, die in Solingen Handball spielen, ob es jetzt der STB ist, ob es Olix ist, auf der Höhe etc. Eine Halle in Siebels fällt mir noch ein, die war mir besonders in Erinnerung geblieben. Irgendwie mussten wir da immer sonntags morgens spielen. Also Solingen und Langenfeld, man kennt sich.
Das ist in der Tat so, diese Halle in Siebels wird übrigens der Bunker genannt. Ganz herausragend schlecht architektonisch, aber das nur am Rande. Ja. Diejenigen, die schon mal da gewesen sind, werden es wissen. Wenn man in der zweiten Reihe sitzt, sieht man nämlich gar nichts mehr vom Spielfeld. Aber das soll nicht unser Thema sein. Ja, ist schön zu hören, dass du eine lange Vergangenheit hast im Handball. Vielleicht kannst du mal ein bisschen so darlegen, wie alt warst du, als du angefangen hast? Wie viele Jahre hast du überhaupt gespielt? Und warum hast du dann dem Handball zumindest vorübergehend auf Wiedersehen gesagt?
Also ich habe in der C-Jugend angefangen, also war ich etwa 14 Jahre alt. Vorher hatte ich auch schon bei der SG Langenfeld Leichtathletik gemacht und ein bisschen so die Grundlagen, was Koordination angeht, mir zugelegt. Und dann ging es irgendwie los, dass wir alle eigentlich in der großen Gruppe, in der Klasse, alle in den Handballverein eingetreten sind. Das war dann plötzlich der heiße Scheiß, in Anführungsstrichen, generell unsere Schule, das Konrad-Adenauer-Gymnasium, du kennst ja die Hallen, dort wird ja auch Handball gespielt. Die ganze Schule war eigentlich fest in Handballhand. Wir haben uns die Kreismeisterschaften immer geholt, weil wir natürlich komplette Vereinsmannschaften waren, während die anderen Schulen in der Regel, ja, die hatten so zwei, drei Leute, die spielten Verein und der Rest hatte halt vom Schulsport seine Erfahrung. Die konnten ein bisschen schnappen, schmeißen, die konnten prellen, aber da war natürlich, was Spielzüge angeht oder Konzeption, das konnte natürlich komplett vergessen. Deswegen haben wir die alle immer dominiert. War ein großer Spaß. Wobei in Solingen war es dann auch so, dass da auch viele dabei waren, die Handball spielen konnten in den Schulen. Ja, da habe ich die ganze Jugend gespielt. Hab dann schon selber, als ich gerade erst im Seniorenbereich überwechselte, habe ich dann auch begonnen, auf Anbieten der Vereinsführung oder der Handballabteilung Jugendmannschaften auch zu trainieren. Hab dann eine C-Jugend ausgebildet, C-Jugend trainiert, mit den Kreismeister geworden, habe die weibliche A-Jugend als Co-Trainer mitbetreut. Wir haben damals Oberliga gespielt, höchste deutsche Jugendklasse. Das war schon alles sehr schön. Also Handball war da, kann man sich ausrechnen, wenn du selber spielst, plus zwei Teams trainierst, dann bist du eigentlich jeden Tag in der Halle. Und am Wochenende musste irgendwie auch koordinieren, die Spieltermine. Aber man war dann sowieso eigentlich den ganzen Tag in der Halle. Im Idealfall hatte man dann irgendwie Heimspieltage, wo wirklich alle spielten. Vormittags, mittags, am frühen Nachmittag die Jugendteams und dann irgendwann abends dann die Seniorenmannschaften mit Kuchentheke. Aber das sage ich, dass du kennst das sicherlich auch alles erstens von dir. Das war so meine ganze Zeit. Meine alten Jahre habe ich das gemacht. Ich muss noch dazu sagen, dass der kleine Bruder meines damaligen C-Jugend-Torhüters, Oliver Werkmeister, der Dennis Werkmeister, mittlerweile der Trainer der ersten Mannschaft in Langenfeld ist, das ist immer so ein bisschen Indikator dafür, oh je, ich bin jetzt doch alt geworden. Wobei dann gleichzeitig ebenfalls mit dem Trainer gespannt, der SG Langenfeld heute ist, der Thorsten Scholl. Das war damals schon mein Keeper. Der hat mich immer mit langen Tempo-Gegenstoßbällen auf links außen dann bedient. Der hat die Bälle dann reihenweise gefangen und konnte wirklich einen super Gegenstoßpass spielen. Und der ist auch noch dabei, also bin ich vielleicht doch gar nicht so alt, wie ich manchmal denke. Jedenfalls, Zäsur war dann mein Auslandsstudium. Ich bin nach Amerika gegangen, habe in Kalifornien studiert und da ist Handball überhaupt keinen Begriff. Das kennt man in den Staaten bestenfalls im Mittleren Westen, also in Kansas, in Oklahoma, in den Staaten, wo traditionell viele Dänen, Schweden, Norweger und Deutsche ausgewandert sind, die natürlich ihren Sport mitgenommen haben. Aber zu sagen, das ist ein Schattendasein fristet der Sport, das wäre übertrieben. Also es ist einfach quasi nicht vorhanden. Und so war dann auch da so ein bisschen ein Bruch drin. Und als ich dann wieder zurückkam, war das dann mit der ersten Mannschaft auch vorbei. Hat die Fitness nicht mehr gereicht und auch der eigene Anspruch nicht mehr. Deswegen habe ich dann noch einige Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt in Langenfeld. Das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Und weiß auch nicht warum, aber dann nach und nach ist es dann irgendwann einfach weniger geworden, auch durch Studium bedingt. Und irgendwie hatten wir es dann nicht mehr geschafft, zum Training zu kommen. Und dann war das Kapitel leider dann erstmal zu. Und umso froher bin ich jetzt, dass Handball jetzt wieder auf einen Schlag eine ganz große Rolle in meinem Leben spielt.
Man merkt das schon, welche Begeisterung du für den Sport hast. Du liebst diese Sportart anscheinend sehr. Da kann ich mir vorstellen, als dann damals der Chef auf dich zukam und hat gesagt, Herr Teicher, wie wär's? Wollen Sie was mit Handball bei uns machen? Da hast du erstmal direkt gesagt, ja, aber wie soll es denn aussehen? Denn das, was jetzt dabei rausgekommen ist, hattest du wahrscheinlich auch nicht im Kopf.
Nee, hatten wir alle noch nicht so im Kopf, letztendlich, wie es aussehen sollte. Und ich habe mich sehr gefreut natürlich. Ich habe trotzdem eine Nacht drüber geschlafen, was auch vollkommen okay war. Klar, ich schlafe erstmal drüber, denke drüber nach, weil das natürlich auch zeitgleich heißt, drei Sonntage sind zumindest für einen Großteil des Jahres erstmal jetzt passé. Darf man auch nicht vergessen. Dann gibt es ja auch dann privat noch Dinge zu klären, ob das jetzt alle im Umfeld so toll finden, dass man sonntags quasi die Zeit hat für einen ausführlichen Sonntagsbrunch mit den Freunden oder einen Ausflug zum See. Ich meine, ich lebe hier in München, wir haben natürlich einen hohen Freizeitwert. Also das war ein Punkt. Ein anderer Punkt war auch, dass ich auch gerne wieder in die Hallen möchte, eben weil ich für den Sport brenne und auch natürlich gerne Kontakt zu den Athleten habe und einfach gerne dabei bin, wo es passiert. Und das bin ich natürlich in der Konferenz jetzt nur bedingt. Aber da habe ich mir zusichern lassen, dass das auch kommen wird. Das wird dann weniger in der Bundesliga der Fall sein, denn da werde ich nun mal die Konferenz primär machen. Aber wir haben ja noch die Handball Champions League. Und da darf ich wohl auf den einen oder anderen Einsatz als Schiedsreporter in Kiel, Flensburg und bei den Rhein-Neckar-Löwen hoffen.
Das werden wir ja dann in Zukunft beobachten. Ich glaube, in gut 2 Wochen startet dann auch die Champions League-Saison in die neue Spielzeit. Jetzt hast du gerade die Konferenz ja schon angesprochen und ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich nehme an schon die NFL Red Zone, da gibt es ja auch einen Moderator, der natürlich von Spielort zu Spielort schaltet. War das dann so am Anfang direkt auch die Idee, dass er gesagt hat, so wollen wir das machen, weil das ist ein absolutes Novum im deutschen Fernsehen und natürlich den Leuten, die ja immer was zu meckern haben, schwer zu vermitteln?
Ja, also NFL, wie angedeutet, ich habe in Amerika studiert. Football ist fast auf Augenhöhe mit Handball bei mir eine Leidenschaft. Also ich habe letztens nochmal im Gespräch mit Schmiso überlegt, weil ich meinen ersten Zugabe gesehen habe. Das war irgendwann in den späten 80er Jahren. Also ich bin mit dem Sport ähnlich lang verbunden, eigentlich fast wie mit dem Handball. Und deswegen, klar, die Red Zone ist natürlich bei mir auch ein Dauerbrenner sonntags von 19 Uhr bis Ultimo. Ja, ist immer wieder auch intern im Haus gefallen. Also wenn wir versucht haben, Leuten zu erzählen, was wir eigentlich vorhaben, das kennt, die Red Zone. Ich glaube, also ich wünsche mir, dass wir da vielleicht sogar noch näher rankommen. Ich habe jetzt gerade wieder am gestrigen Sonntag beim dritten Spieltag, wo wir so viele Spiele in den leider relativ ähnlich mit der Restspielzeit hatten und wobei in mehreren Spielen Spannung drin war, gedacht, können wir nicht jetzt irgendwie einen Split machen mit den beiden Spielen und drehen halt bei einem nur den Ton auf, aber das andere ist jedenfalls irgendwie im Bild zu sehen. Ich glaube, alle solche Sachen sind angedacht und sind auch gewünscht und werden wir auch machen, wie es die Red Zone eben jetzt schon macht. Wenn wir teilweise ein Dreier-Screen oder auch wenn da in 3 Spielen gerade die Teams kurz vor der Endzone sind. Aber ich glaube, dass wir einfach jetzt zu Beginn einer hoffentlich langen Zeit hier mit der Handball-Bundesliga bei Sky, 4 Jahre oder sogar 6, dass wir da auch hinkommen werden, dass wir aber zu Beginn einfach gucken müssen, da ist tatsächlich, was man natürlich, ich hoffe, man sieht es nicht zu sehr, aber hinter den Kulissen ist teilweise noch sehr viel mit heißer Nadel und da ist noch sehr viel, was sich einspielen muss. Das ist völlig normal, das war beim Fußball natürlich vor 10 Jahren, als da die Konferenz gestartet worden ist, auch nicht anders. Und deswegen, wie es so schön heißt, Karo einfach. Gucken wir, dass wir das alles sauber über die Bühne kriegen, dass wir das sauber aussenden können. Und ich glaube, solche Wünsche wie jetzt, lass uns doch mal 2, 3 Spiele gleichzeitig ins Bild nehmen, das wird alles kommen.
Empfindest du es als schwierig, in deiner Position als Moderator den Überblick zu behalten, was überall los ist?
Es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Ich habe natürlich jetzt auch schon mal die Gelegenheit gehabt, nochmal mir die Wiederholung anzuschauen, ganz entspannt zu Hause auf der Couch und sich dann plötzlich wirklich viel mehr mit von den Spielen jetzt, wenn ich zugucke, wenn ich im Studio bin, in meiner Regie, aus der ich ja da sende, ist das limitiert. Wenn die Jungs dann drauf sind, die Kommentatoren, also wir verfolgen das alle natürlich da, weil wir müssen auch da schnell reagieren und wir wollen ja auch ein bisschen, dafür bin ich ja da, ein bisschen auch einfühlen wieder, ne? Wenn wir sagen jetzt hier bei dem Mühlenkreis-Derby, wo wir irgendwann mal rausgegangen sind mit einem, weiß ich, 6-7 Tore Vorsprung für Minden und alle intern so ein bisschen abgehakt haben oder zumindest einen kleinen Haken dann gemacht haben vorläufig an das Spiel. Zumal ja, ich glaube, Lübeck hatte 6 Tore gemacht in der ersten Halbzeit. Das war ja auch ein absoluter Negativ-Rekordwert irgendwie. Und dann sind die aber in der zweiten Halbzeit angekommen. Und wenn du dann vielleicht in der Konferenz 10 Minuten da gar nicht mehr warst, weil andere Spiele dann Vorrang haben, allen voran natürlich das Spitzenspiel zum Beispiel mit Flensburg-Löwen, dann musst du das schon nochmal sagen. Übrigens mittlerweile wieder ordentlich Spannung drin in der Geschichte. Also der Lauf von Lübecke, Minden hat seit 12 Minuten kein Tor mehr gemacht. Wir gehen schnell mal wieder rüber und holen uns da den aktuellen Zwischenstand ab. Wir verfolgen die Spiele schon alle, aber um die Antwort jetzt auch zu geben, ich kriege nicht alles mit und das wird wahrscheinlich auch nicht drin sein. Und auch Alexander Gumbs, der Leiter der Sendung, der da einen unwahrscheinlichen Job macht übrigens, weil der noch viel mehr Sachen auf dem Schirm haben muss, weil der hat ja auch noch die ganzen Anweisungen zu geben an die Kollegen, die da sitzen. Der muss ja auch die Bilder steuern, der muss alles Mögliche steuern, der muss den Ton steuern. Da geht einem auf jeden Fall der ein oder andere Szene durch, das ist einfach so.
Wo siehst du für dich persönlich noch das größte Verbesserungspotenzial?
Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht anstecken lasse von einer gewissen Hektik, die manchmal aufkommen kann, wenn technisch was nicht funktioniert. Hatten wir auch jetzt gerade, wenn ich nur an gestern zurückdenke, an den Sonntag, als wir den Stromausfall hatten in Lemgo, wo ja wir nichts dafür konnten. Das war ja einfach nur mal höhere Gewalt, halb Lemgo hatte keinen Strom mehr. Aber dann bricht natürlich uns ein Signal weg und alle fragen sich erstmal, was ist da los? Vielleicht doch ein Sky-Problem. Also man ist ja erstmal auf Fehlersuche und das wird dann schon mal lauter und hektisch. Und ich bin ja nicht in einem Fernsehstudio wie bei Sky Sport News. Da kann in der Regie sonst was brennen. Das kriege ich ja gar nicht mit. Ich bin ja da in meinem festen Set und habe Kameras, habe Licht und bin an einem Platz, wo es gedacht worden ist, dass man da Fernsehen macht. In meinem Fall ist es ja genau andersrum. Ich bin ja jetzt an einem Ort, in dem es genau diese ganzen Hektik-Szenen gibt, in dem die Kommandos fliegen, wo man auch schon mal laut wird, wenn irgendwas nicht sofort funktioniert und ich stehe mittendrin und soll Fernsehen machen. Das muss man ausblenden. Da darf man sich nicht anstecken lassen, denn auch während ich was erzähle in die Kamera und wieder von einer Halle in die andere überleite, passiert da ständig was. Und die sind auch nicht irgendwie tuschelig und machen irgendwie leise, sondern die müssen in ihrer Arbeitsatmosphäre natürlich arbeiten können. Und das ist die große Herausforderung, das auszublenden. Und ich glaube, gerade wenn es schnell und laut und hektisch wird, da muss ich darauf achten, dass das einfach nicht bei mir ankommt, dass ich ruhig bleibe und nicht ebenfalls hektisch.
Hast du Angst davor, dass dieses Experiment, ich nenne es jetzt mal Experiment, bei den Zuschauern nicht ankommt und die ganze Arbeit, die ihr da reinsteckt, ich will nicht sagen für die Katz ist, aber am Ende des Tages nicht das bringt, was ihr euch vorstellt und wünscht?
Ehrlich gesagt habe ich da keine Angst vor, was aber daran liegt. Ich bin nicht der Entscheidungsträger letztendlich, ich muss das nicht verantworten vor irgendwelchen internen Gremien oder irgendwas und ich habe da auch ein langes Gespräch mit Burkhard Weber gehabt, der da auch eine sehr große Souveränität und Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, auch zu mir. Und auch sagt, da wird es Kritik geben, da wird es Nörgler geben, wir werden auch Fehler machen und das ist alles völlig okay, das ist alles völlig in Ordnung, wir nehmen uns damit Zeit. Das ist ein Ding, das wird wachsen und ich bin auch völlig sicher, dass da die Sendung am 15. Spieltag schon ganz anders aussehen wird, als die jetzt wieder bislang gemacht haben. Wir tasten uns daran letztendlich. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sowas wie eine Konferenz, muss man sich ja nur mal so Tage wie gestern angucken, wo wir dann irgendwie 9 Spiele mit eigentlich 2 Anwurfzeiten, okay, durch Lemgo waren es dann 3 Anwurfzeiten mit einem Spielausnahme da. Da ist das ja, es ist schon extrem sinnvoll, das zu haben. Ja, also klar, wenn ich jetzt ein riesen Flensburg-Fan bin oder Löwen-Fan bin, dann weiß ich, was ich mir angucke. Oder auch generell sicherlich werden auch die neutrale Handball-Fans sich für Flensburg gegen Rhein-Neckar-Löwen entschieden haben. Genauso wie in der frühen Begegnung für Kiel gegen Magdeburg. Aber wer da sonst keine Aktien drin hat, der guckt einfach gerne mal, was passiert denn generell so in der Liga. Ne? Wie schlagen sich die Aufsteiger? Was machen die Eulen beim Premierenauftritt der Füchse jetzt zum Beispiel? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch einen Mehrwert bietet, an dem man sicherlich an der Art und Weise feilen kann und gucken kann, wie man was schöner und da sicherlich weit davon entfernt, irgendwie die perfekte Lösung jetzt zu haben. Können wir auch gar noch nicht gefunden haben, aber ich glaube, dass das Produkt als solches, die Konferenz, gar nicht gefährdet ist.
Dann lass uns zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal zum Sportlichen kommen. Du hast da gerade ein bisschen was schon angedeutet. Bei uns muss man sich in der Vorschau-Sendung der Saison normalerweise immer ganz konkret festlegen. Da habe ich ja 18 Experten zu 18 Vereinen zu Gast. Für dich ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Wer wird denn deutscher Meister und wer steigt ab?
Also ich habe das auch schon mal an anderer Stelle gesagt, Handball World und so weiter. Ich finde, das hängt da von so vielen Faktoren ab, letztendlich vor allem natürlich von, wie verschont bleibe ich von wirklich schweren Verletzungen bei Leistungsträgern. Und wenn man davon ausgeht, jetzt einfach mal, niemand hat Großverletzungen zu beklagen, das natürlich nicht sein wird, leider. Aber wenn dem so sein sollte, dann sehe ich tatsächlich auch die THW Kiel diesmal in einer anderen Rolle wieder, als jetzt das zweimal Dritter geworden sind. Ich fand, das war auch ein sehr überzeugendes Comeback jetzt am Sonntag, diese das gegen Magdeburg gedreht haben, 6 Tore hinten, hat man auch gedacht, so holla die Waldfee, was passiert denn da? Und dann reißen sie sich wieder zusammen und Suvnia kommt ja auch nochmal irgendwann zurück. Also toi, 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 wie gesagt, wir haben gesagt, jetzt verletzt sich keiner mehr, dann glaube ich, dann macht es der THW.
Und was die Absteiger angeht?
Ja, also da hat mir jetzt Donnerstag und Sonntag beide Male irgendwie ein bisschen, also es war schon bitter mit Hüttenberg, muss man ganz klar sagen. Also dass sie alle noch ohne Punkt dastehen, die Aufsteiger, ist jetzt auch nicht so die Riesenüberraschung, aber da waren sie schon einige, also sowohl die Eulen waren jetzt auch schon mal nah dran. Lübeck hat auch schon einiges gezeigt. Sie haben ja auch einen Hammerauftakt gehabt mit Kiel und Flensburg gleich mal zu Beginn. Aber klar, von den dreien, zwei von denen wird es treffen. Ich mag mich da jetzt nicht auf zwei festlegen, aber von den dreien wird es zwei treffen. Gummersbach hat auch gezeigt, glaube ich, jetzt, dass sie möglicherweise die Kurve gekriegt haben. Erwarte ich deswegen auch jetzt stärker und stabiler als in der Vorsaison. Lemgo sowieso, die machen auf mich einen super Eindruck. Also, dass sie da sich am letzten Spieltag oder also kurz vor knapp jedenfalls erst gerettet haben in der vergangenen Saison, das wird dieser in Lemgo definitiv nicht passieren.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich habe es eben schon gesagt zu Beginn der Sendung. Ich bin mittendrin in der Handballsaison 2017, 2018. Ich habe jetzt schon Lust auf jedes Spiel, was man gucken kann. Und die Champions League geht auch bald los. Die Frauen-Bundesliga startet jetzt nächste Woche wieder. Also es gibt so viel, wo wir uns mit Handball beschäftigen können, was wir gucken können. Besser könnte es eigentlich gar nicht sein. Und Gregor, ich danke dir recht herzlich für deine Ausführungen und für deine Kommentare zu eurem, ich nenne es mal Projekt, eben habe ich Experiment gesagt, der Konferenzschaltung am Sonntagmittag und wünsche euch natürlich dahingehend für die Zukunft auch viel Erfolg und möchte an dieser Stelle direkt darauf hinweisen, dass es ja in dieser Woche wieder ein paar sehr, sehr interessante Spiele gibt. Am Donnerstag zum Beispiel empfängt der THW Kiel die TSV Hannover-Burgdorf. Ich denke, das ist ein Spiel, das man durchaus mal schauen kann. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen zu Hause gegen GWD Minden. Der SC Magdeburg empfängt die Füchse Berlin und Wetzlar spielt im Hessen-Duell gegen den TV Hüttenberg. Beide Städte nur ungefähr 15 Kilometer auseinander. Also da könnte ähnlich viel Brisanz drin sein wie in der Partie zwischen Minden und dem TuS Nettelstedt-Lübbecke. Also es gibt genug zu gucken und Melsungen gegen Kiel dann am Sonntag. Also ihr merkt schon, Leipzig gegen Flensburg haben wir auch noch. In den nächsten Wochen ist einiges los in der DKB-Handball-Bundesliga und alles weitere.
Alles das, live ja, auf Sky. Wahnsinn.
Genau. Das musste natürlich noch sein am Ende. Also ihr wisst es, ihr könnt alle Spiele gucken live und natürlich auch in der Champions League dann bei den Kollegen von Sky. Alle weiteren Infos zu unserer Sendung wie immer bei facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.